Mein Kind findet so schlecht Anschluss, vor allen Dingen langfristig. Das ist ein Satz, den ich schon von vielen Eltern neurodivergenter Kinder gehört habe. Kinder mit ADHS beispielsweise geraten gern mal aufgrund ihrer Impulsivität oder ihres Ableitungsverhaltens schneller in die Position von AußenseiterInnen. Kinder im Autismus-Spektrum können durch ihre individuelle Art, so mit Sozialinteraktion umzugehen, immer wieder missverstanden werden oder auch, das erlebe ich im Schulkontext beispielsweise, hochbegabte Kinder kommen durch die großen Differenzen zwischen ihrer kognitiven und emotionalen Reife eventuell mit gleichaltrigen Kindern schwerer in Kontakt. Das ist natürlich nicht pauschal so, zum Glück nicht, aber aufgrund der Anfragen, die ich da erhalte, doch ein Thema, das nicht wenige neurodivergente Kinder betrifft. Und noch jemand bekommt diese Fragen und Sorgen oft entgegengebracht, nämlich Melanie Kleefeld. Melanie kennt ihr schon aus einer der ersten Folgen, eine Folge, die sehr gern gehört wird, nämlich die Grundlagenfolge zum Thema ADHS. Und heute steigen wir nochmal spezifischer ein in das Thema neurodivergente Kinder und Freundschaften. Wir werden uns dabei vorrangig so in den Spezialgebieten von Melanie bewegen, nämlich einmal ADHS und das Autismus-Spektrum. Aber vieles von dem, was wir dort besprechen, lässt sich sicherlich auch gut in die Erfahrungswelt anderer neurodivergenter Formen übertragen und ist daher sicherlich für viele Eltern und PädagogInnen nutzbar.
Ein Kopf voll Gold. Was neurodivergente Kinder brauchen und wie wir sie stärken können.
Ein Kopf voll Gold.
Liebe Melanie, du hast mir im Vorfeld erzählt, dass dieses Thema Freundschaft wirklich so einige Familien betrifft, die du begleitest. Nimm uns doch mal ein bisschen mit und gib uns gerne mal so einen Überblick, was für Sorgen, Fragen oder konkrete Probleme da in den Familien eine Rolle spielen.
Ja, hallo erstmal und danke für die Einladung, dass wir uns jetzt nochmal treffen. Also, was ich natürlich in den Elterntrainings sehr häufig höre, ist, dass Eltern sich Sorgen machen, weil ihre Kinder Schwierigkeiten mit der Freundschaftsfindung gar nicht mal unbedingt haben. Also neue Kontakte zu knüpfen ist meistens gar nicht so das Problem, es sei denn, da stehen dann vielleicht auch nochmal soziale Ängste dahinter oder Unsicherheiten. Die haben wir ja nun auch häufig bei Kindern mit ADHS und auch Autismus. Aber sonst ist das grundsätzlich so, dass neue Kontakte knüpfen oft nicht so das Hauptproblem, sondern dann besteht die Schwierigkeit eben darin, sich in Gruppen einzufügen, also den eigenen Platz in einer Gruppe zu finden. Und aber auch, wenn man sich selbst nur auf eine Person konzentrieren sollte in dieser Freundschaft, die eben langfristig auch zu halten. So, das sind so die Kernthemen, wo viele Eltern sich dann sorgen und natürlich fragen, wie sie ihre Kinder da unterstützen können.
Merkst du einen Unterschied in der Wahrnehmung von Eltern, was so das Freundschaftsthema des Kindes angeht, im Vergleich zu der Wahrnehmung des Kindes im Hinblick so auf die eigenen Freundschaften? Sind die sich da immer einig und haben die eine ähnliche Wahrnehmung oder kann das auch auseinandergehen?
Ja, das geht oft tatsächlich stark auseinander. Also ich habe ja nun selbst ein betroffenes Kind und ich bin ja nun selbst auch von ADHS betroffen, von daher weiß ich auch noch, wie es bei mir früher war. Und ich mache immer wieder auch die Erfahrung, dass Eltern sich sehr viele Sorgen um dieses Thema machen. Was sich dann immer durchaus mal lohnt, ist ein bisschen, dass man von dieser Situation mal einen Schritt zurücktritt und guckt, ist da Leidensdruck? Also das, da ermutige ich immer zu, einmal wirklich zu gucken, leidet unser Kind darunter? Denn viele Kinder mit Neurodivergenz brauchen zum Beispiel die Nachmittage für sich. Also viele sind nach dem sehr fordernden Schulvormittag oft gar nicht mehr so darauf aus, sich unbedingt noch zu verabreden. Natürlich gibt's das eben auch, aber häufig wird der Nachmittagsbereich einfach zum Auftanken genutzt. So, und wir Eltern denken dann gerne mal, Mensch, mein Kind verabredet sich gar nicht, der verliert irgendwie den sozialen Anschluss. Und seine Freunde sind alle draußen. Und warum ist mein Kind nicht mit draußen? Ja, aber wenn ich so an meine Kindheit denke und ich sehe es jetzt auch bei meinem Sohn, ja, wir sitzen auch gerne mal einfach für uns im Zimmer und lesen Buch oder hören Musik oder Hörbuch, um damit runterzufahren. Deswegen geht da ja die Wahrnehmung doch deutlich auseinander bei vielen und natürlich dann auch in Bezug auf die Vorstellung, die Eltern so von passenden Freundeskreisen haben, wo die Kinder dann vielleicht eben auch neurodivergenzbedingt nicht so das Gespür dafür haben, wer ihnen unbedingt gut tut. Also es gibt ganz viele verschiedene Konstellationen, wo es auseinandergehen kann.
gerade den Part finde ich sehr spannend mit dem Einschätzen von, ich sag mal, guten, in Anführungsstrichen, Freundschaften. Da würde ich gern später nochmal drauf zurückkommen, den finde ich nämlich sehr, sehr spannend. Hast du so Erfahrungswerte, wie Kinder diese Situationen mit Freundschaften bewerten und beschreiben, sodass man als Eltern in so einem Gespräch vielleicht so Marker finden kann oder einen guten Anhaltspunkt hat, okay, meinem Kind scheint es eigentlich mit der Situation ganz gut zu gehen, so wie es jetzt gerade ist, oder da sind schon so ein, zwei Sätze, die lassen mich aufhorchen, mein Kind braucht vielleicht ein bisschen Unterstützung bei der Freundschaftsfindung oder ist da eben nicht so glücklich.
Ja, also ich denke einfach, es macht Sinn, das mal langfristiger so ein bisschen über ein paar Wochen zu beobachten. Wenn natürlich mein Kind häufiger vor mir steht und sagt, ja, die spielen da draußen alle und ich darf nicht mitspielen, ne, ich will das aber, warum klappt das nicht, die schicken mich immer weg. Oder wenn das Kind ständig nachmittags fragt, kann ich mich mit jemandem verabreden, mir ist langweilig. Ne? Also wenn es wirklich von sich aus den Anlauf macht, soziale Kontakte einzufordern oder dabei eben Schwierigkeiten hat, dass es keine Spielverabredung zustande bekommt, weil es ja weggeschickt wird oder weil Kinder ständig absagen, ne, auch nachdem sie sich vielleicht verabredet haben, dann doch irgendwie sagen, nee, ich habe heute doch keine Zeit. Und wir sehen dann einfach, okay, mein Kind fängt an, darunter zu leiden, fühlt sich isoliert. Dann müssen wir natürlich genauer hingucken. Ansonsten kann es auch einfach sein, dass unser Kind davon überhaupt gar nicht redet und wir dann die Antreiber sind, die halt ständig fragen, sag mal, willst du dich gar nicht mal verabreden? Willst du nicht mal damit zum Kindergeburtstag? Ne? Also viele Kinder mit Neurodivergenz sind auch nicht besonders scharf auf Kindergeburtstage, auch nicht auf ihren eigenen. Und das war für mich in der Beziehung zu meinem eigenen Kind auch ein großer Lerneffekt. Und dann dachte ich aber danach, wo ich festgestellt habe, er will seinen Geburtstag nicht feiern und wo viele Mütter dann sagten, was, wieso feiert er seinen Geburtstag nicht? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Da dachte ich dann, ich habe es auch gehasst als Kind. Beziehungsweise, naja, nicht gehasst, aber ich war auch froh, wenn alle wieder gegangen sind. Ne? Ja. Wenn ich wieder meine Ruhe hatte in meinem speziellen Wohnbereich, mein Zimmer, meine Ordnung und da keiner rumgetobt ist.
Etwas, das ich sehr gut kenne und bis heute mag ich eigentlich an Geburtstagen gern so 1-zu-1-Situationen, also mit einer sehr guten Freundin vielleicht was essen gehen oder irgendwas unternehmen. Ne? Also wie du schon gesagt hast, nicht in dieser Großgruppe, die ja gerne an Geburtstagen zusammenkommt und dann richtig Remi-Demi macht, sondern vielleicht eben auch mal in so 1-zu-1-Situationen, ne? Mit einem Freund ein Eis essen gehen, kann auch eine sehr, sehr schöne Geburtstagsparty sein zum Beispiel. Ne? Da kann man ganz, ganz individuell aufs Kind schauen. Und ich merke das als Mama auch, dass es manchmal echt die eigenen Sorgen sind, die einen so ein bisschen treiben. Ne? Oh, müsste das Kind sich nicht vielleicht mehr verabreden, nicht, dass es irgendwie ins Aus gerät. Jetzt hast du ja schon angesprochen, dass Kinder dann eventuell äußern, Mensch, die lassen mich nicht mitspielen oder ich will eigentlich ganz gerne oder warum habe ich eigentlich nie Verabredungen oder warum bin ich nicht eingeladen auf Kindergeburtstage? Auch diese Fragen gibt es. Welche Möglichkeiten haben Eltern dann?
Ja, also für die Eltern finde ich immer gut, sich nochmal vor Augen zu halten, dass da absolut Qualität vor Quantität geht. Ne? Also du hast es ja gerade schon angesprochen. Wenn man einen Kindergeburtstag nur mit einem Kind feiert und man nimmt das eine Kind mal mit ins Kino oder man trifft sich zu Hause und ne, geht ein Eis essen, dann kann das so viel mehr wert sein, als wenn man eine große Kinderschau um sich versammelt hat mit, keine Ahnung, Indoor-Spielplatz und am Ende noch Gastgeschenke mit Gipsel und am Ende dann des Tages kommt noch der fette Meltdown, weil es einfach zu viel war. Ne, sondern dann zu gucken, okay, hast du vielleicht so 1, 2 Kinder, mit denen du dich wirklich gerne mal verabreden würdest? Und dann kann es auch helfen, dass man sagt, wir machen mal einen gemeinsamen Ausflug, weil ich erlebe das immer wieder, auch in Bezug auf mein eigenes Kind, dass viele Kinder mit Neurodivergenz nicht so gerne Leute bei sich haben, weil sie einfach dann keinen Rückzugsort mehr haben, sondern sie sind dann halt in ihrem Zimmer und spielen da was, aber sie behalten oft gerne die Kontrolle. Also nicht alle, ne? Viele können da auch loslassen, aber das ist bei vielen doch, was ich auch aus den Elterntrainings gehört habe, dass Kinder, wenn sie sich verabreden, gerne lieber zu anderen gehen, wo sie selber sagen können, so, ich will jetzt aber nach Hause. Oder eben auf neutralem Boden, dass man sagt, was hältst du davon, wir laden Daniel ein und fahren heute Nachmittag mal in den Tierpark oder gehen Eis essen, dass man auf neutralem Boden diese Kontakte begleitet knüpft, also wo man eben auch dabei ist, wo man das Ganze mal beobachten kann, natürlich darf man sich auch mal ein paar Meter zurückfallen lassen beim Spazierengehen, man muss nicht die ganze Zeit am Kind kleben, aber einfach um mal zu beobachten, kommt da was Kleines zustande, wo man nochmal beim nächsten Mal anknüpfen könnte. Und da ist es vielleicht auch ganz gut, das am Anfang nicht zu überstrapazieren. Also vielleicht wirklich zu sagen, wir gehen eine Stunde zusammen irgendwo hin, essen Eis und dann gucken wir mal, wann er nochmal wieder Zeit hat, dass man da also nicht gleich sagt von 14 bis 18 Uhr.
Ja, das finde ich auch nochmal ganz wichtige Hinweise, sich daran zu tasten. Wir haben gerne Spielplätze genutzt, ne? Zu sagen, klar, wollen wir nach der Schule nicht einfach mal zusammen für eine Stunde auf den Spielplatz gehen zusammen und mal gucken, wie es läuft. Ne? Das finde ich auch einen ganz wertvollen Tipp. Damit haben wir auch sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Und vor allen Dingen eben auch diese Frage, die dahinter steht, wie viele Freundschaften braucht ein Kind, um glücklich zu sein? Und wenn ich an meine eigene Biografie, ne, mit Autismus und ADHS denke, dann gab es schon auch die Phase, wo ich das Gefühl hatte, okay, Pubertät, es gibt hier Klickenbildung. Dann bin ich irgendwie so von Clique zu Clique gehüpft, habe mich da mal mehr und mal deutlich weniger wohl gefühlt. Aber irgendwie war das dann doch immer, ja, nie was Langfristiges. Und wenn ich aber so gucke, ich habe immer meine ein, zwei besten Freundinnen, ich habe eine beste Freundin, ich habe einen besten Freund und die habe ich bis heute und die halten seit ganz, 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 ganz vielen Jahren und ich habe überhaupt kein Defizitgefühl und es gab eine Zeit lang, da hatte ich in der Schule auch mit Mobbing zu tun, auf Opferseite, nicht andersrum. Und ich habe das ganz gut, in Anführungsstrichen, so gut, wie man sowas halt in dem Moment bewältigen kann, hinbekommen oder habe eine gewisse Stärke da gehabt, weil ich wusste, ich habe diese eine Person. Und da war nicht dieses, okay, ich brauche jetzt aber eine Schar von anderen Leuten um mich rum, um mich zu stärken, sondern ich hatte meine beste Freundin, meinen besten Freund an bestimmten Punkten. Und das war ein perfekter Ausgleich. Damit wusste ich, mir kann eigentlich gar nichts passieren sozusagen. Oder ich habe einen Rückzugsort oder da ist jemand, mit dem ich ja meine Pausen verbringen kann, mich verabreden kann. Und das hat diesen Bedürfnis-Akku in diese Richtung wirklich immer komplett aufgefüllt. Das war, also da möchte ich an dieser Stelle Mut machen. Trotzdem ist es wichtig, dagegen vorzugehen. Da kommen wir vielleicht nochmal darauf, wie das so aussieht mit Mobbing und solchen Dynamiken. Aber für mich die ganz große Erkenntnis, was Freundschaften angeht in meinem Leben, ein, zwei Personen, die verlässlich lange an der Seite sind und einen so akzeptieren, wie man eben ist, das ist das Wertvollste sozusagen und kann eben diese Bedürfnisse komplett decken. Und da wäre eben auch die Frage, gibt es, also kann man da Unterschiede feststellen? Wir haben jetzt schon gesagt, naja, dieses Bedürfnis nach Rückzug ist vielleicht ein bisschen anders als in neurotypischen Kontexten. Gibt es noch so Dinge, wo du sagen würdest, da haben Kinder mit Neurodivergenzen irgendwie andere Bedürfnisse im Thema Freundschaft als neurotypische?
Auf jeden Fall. Also dieses Thema Freundschaft im Kontext mit Neurodivergenz ist wahnsinnig komplex. Wir haben natürlich erstmal, was mir viele Erwachsene auch schildern, was ich von mir selbst auch von früher kenne, übrigens auch mit Mobbing-Erfahrung auf der Opferseite. Es ist so, dass Freundschaften oft eher lockerer gehalten werden und dann gibt es oft so Hyperfokusphasen, sage ich jetzt mal, wo es eben sein kann, dass man drei Wochen jeden Tag aufeinander hockt, ständig sich verabreden will und dann mal wieder wochenlang gar nicht wirklich das Bedürfnis danach hat und das muss sich natürlich erstmal eingrooven, weil diese Bedürfnisse können ja dann sehr unterschiedlich sein. Es kann einen Part geben, der will das aber regelmäßiger haben, dreimal die Woche und der andere will entweder drei Wochen am Stück, drei Stunden am Tag oder mal vier Monate gar nicht. So, und das ist natürlich was, da muss man erstmal so seinen Deckel finden, der auf diesen Topf passt. Und das kann dementsprechend auch lange länger dauern. Also von daher möchte ich auch so ein bisschen den Eltern die Sorge nehmen. Wir finden alle unseren Platz irgendwann. So, und bei den meisten dauert es einen Augenblick länger, bis man da wirklich so diese Person gefunden hat, die damit zurechtkommt, die auch die Freiräume lässt, die nicht erdrückend ist. Und dem muss man leider Zeit geben. Wir können das oft gar nicht so erzwingen. Wir können versuchen, als Eltern das mit einzuleiten, aber erzwingen können wir es am Ende leider nicht. Und genau, zu den weiteren Schwierigkeiten, das sind natürlich verschiedene Faktoren. Also wir haben einmal in der sozialen Interaktionsebene die Problematik, dass Kinder mit ADHS und auch Autismus oft Schwierigkeiten haben, soziale Regeln zu erkennen. Die werden ja oft intuitiv erlernt im Laufe des Lebens, ne? Wie man sich eben so verhält woanders. Das ist bei ADHS und auch Autismus oft sehr erschwert. Also das Verständnis dafür, beziehungsweise auch die Aufmerksamkeit in der Situation, zum Beispiel Zwischenmenschliches, was so mitschwingt, Mimik, Gestik und so weiter, das auch wahrzunehmen und zum Beispiel auch zu spüren, das war jetzt genug. Also jetzt ist es zu viel, ne? Ich gehe dem anderen auf den Keks. So dieses Wahrnehmen von diesen Feinheiten, das bleibt oft so ein bisschen auf der Strecke, auf Seiten der neurodivergenten Kinder. Sie können da gar nichts für, aber das ist eben was, was bei anderen oft dann dazu führt, dass wir komisch rüberkommen und dass andere dann eher sagen, nee, also mit dem nicht. Irgendwie hat der hier Nähe-Distanz-Problem. Das ist natürlich nichts, wo man dann so konkret drüber nachdenkt, als nicht betroffene Person wahrscheinlich, aber den anderen Kindern fällt schon auf, irgendwie ist der anders oder die ist anders. So, und dann kann es natürlich auch zu emotionalen Überreaktionen kommen. Na, also wenn ich meine Freundin anrufe und die hat schon jemand anderen für den Nachmittag, kann es wirklich zu einem Meltdown kommen, weil mein Plan, so wie ich den im Kopf hatte, der geht jetzt nicht auf. Und das, wenn die Freunde das nicht mitkriegen, ist das ja das eine, aber natürlich können so starke Überreaktionen, sage ich jetzt mal, die bei uns einfach ein bisschen heftiger ausfallen als bei anderen, auch bei anderen anstoßen. Des Weiteren ist ja die sogenannte Theory of Mind, also die TOM, ist eben auch bei ADHS und auch Autismus eingeschränkt. Das bedeutet einfach, wir können nicht gut automatisch die Gefühle, Gedanken, Verhaltensweisen anderer Menschen vorhersagen, nachvollziehen. Diese Fähigkeit zum Perspektivwechsel ist oft nicht so wahnsinnig doll ausgereift, sodass wir anderen damit auch unabsichtlich vor den Kopf stoßen können, weil die natürlich denken, Mensch, das musst du doch mal merken, ne? Ist doch klar, wie ich mich jetzt hier verhalte. Aber von Seite der neurodivergenten Kinder kann das eben sein, dass da wenig Feingefühl da ist und das kann dann natürlich auch wieder so ein bisschen anecken. Ja. Und das sind nur einige dieser vielen Faktoren. Auch auf der Kommunikationsebene gibt es eben oft Schwierigkeiten, weil Kinder mit ADS und auch Autismus eben einfach naturgemäß eine Tendenz dazu haben, die Welt sehr egozentrisch wahrzunehmen, sehr impulsiv und emotional zu bewerten und auch andere gerne über ihre Spezialinteressen in Grund und Boden monologisieren. Und wenn aber das Spezialinteresse oder das Hobby des anderen Kindes gerade sie nicht so catcht, dann kann das eben sein, dass sie da sehr uninteressiert rüberkommen können. Also ich habe das in der Jugend auch öfter gehört. Du sagst immer nur, aha, interessiert dich überhaupt, was ich sage? Und wenn ich jetzt mal ehrlich bin, nee. Also es hat mich ziemlich gelangweilt, es sei denn, es ging um medizinische Themen zum Beispiel. Ging es aber natürlich in der Jugend nicht so oft. Also das sind alles so Sachen, die eben dazu beitragen können, dass der Freundschaftsaufbau, das Pflegen von Freundschaften erschwert sein kann. Genauso wie besitzergreifendes Verhalten, also dass man dann meint, das ist jetzt aber meine Freundin, da verabredet sich niemand mit. Gerade im Gruppengefüge ist es oft sehr, sehr kompliziert, das alles noch dann Überblick zu behalten, also sich da einzufügen, seinen Platz zu finden, weil das natürlich nicht nur eine Person dann ist, die ein anderes Innenleben hat als ich, sondern gleich mehrere. Und wenn wir dann eben diese sozialen Interaktionsprobleme haben, dann kann diese Gruppen, also dieses Gruppensetting massiv überfordernd sein. Deswegen wirklich hier Qualität vor Quantität, es braucht kein großer Freundeskreis sein.
Du hast ja schon im Grunde genommen so zwei Ansätze, zwei Strategien genannt, wie man auch zum Beispiel als Eltern hier unterstützen kann, um mit diesen Herausforderungen gut umgehen zu können im Kontext neurodivergenter Freundschaft. Und das ist einmal etwas mehr auf 1-zu-1-Situationen zu setzen und die zu stärken. Und das andere ist, dass man manchmal echt Geduld mitbringen muss, bis da ein Gegenüber ist, das entsprechendes Grundverständnis mitbringt, vielleicht sogar selber neurodivergent ist. Nicht selten passiert nämlich auch das, dass sich da so die zusammenfinden, die einfach auf einer ähnlichen Ebene schwingen, um das mal so zu sagen.
Häufig sogar, ja.
Etwas, ja, tatsächlich. und das kann natürlich dann einfach auch ein bisschen dauern. Das ist auch absolut meine Erfahrung. Eine Möglichkeit ist eben auch, wir denken schnell im Kontext Kita, im Kontext Schule, wenn es um so Freundschaften geht. Natürlich nimmt das ja auch einen Großteil einfach der Kindheit ein und der Jugend, dieser Ort. Darum formen sich da in der Regel auch Freundschaften oder spielen da eben eine Rolle. Was ich merke, gerade wenn wir so über Spezialinteressen sprechen, dass so gemeinsame Hobbys manchmal auch ein Anknüpfpunkt sind, die von vornherein so eine gewisse Ebene schaffen. Das kann eben, wie gesagt, ein Sportverein sein, das kann der Schachverein sein, wobei das, glaube ich, sogar auch unter Sportvereine fällt. Ja. Da bin ich nicht ganz bewandert. Das kann ein anderes gemeinsames Hobby sein, über das man sich kennenlernt und findet und da einfach eine andere Basis hat. Also auch da außerhalb des Kontextes Schule zu schauen, kann noch eine Möglichkeit sein. Hast du noch Anregungen, wie man solchen Herausforderungen gut begegnen kann? Und macht es da vielleicht sogar Sinn, sich irgendwie auch therapeutische Begleitung zu holen?
Bei hohem Leidensdruck sicherlich. Also wir können aber als Eltern eben auch schon einiges machen. Wenn wir natürlich sehr impulsive Kinder haben, dann ist es eben gut, wenn man guckt, dass man vielleicht, wenn dann Playdate zustande kommt, dass man das grob vorstrukturiert, dass es nicht so viele freie Spielphasen gibt, die ganz viel Anlass für irgendwelche Streitereien bieten, sage ich jetzt mal. Das ist was, wovon die Kinder oft sehr profitieren, dass man in der Nähe ist. Also ich empfehle auch bei Verabredungen, auch wenn man sagt, nö, die spielen oben im Zimmer, dass man schon alle 10 Minuten mal den Kopf in die Tür steckt, mal einen Teller mit Apfelscheiben reinstellt oder so. Einfach um zu gucken, was ist da gerade? Ist die Stimmung schon ein bisschen angekratzt? Kann ich da irgendwie koriolierend eingreifen? Tut's mal vielleicht meinem Kind auch gut, wenn wir kurz mal die Szene wechseln, ne? Wenn da jetzt vielleicht gerade was gespielt wird, wo man nicht auf einen gemeinsamen Nenner kommt. Das sind ja alles so Dinge, das kann man schon mal üben. Man kann auch zu Hause in der Familie dieses Stoppsignal einüben, dass man ganz bewusst übt, andere aussprechen zu lassen. Das ist ja für jede Lebenssituation letztendlich ganz gut. Ich empfehle als Grundlage sowieso immer, dass die Kinder altersgemäß, altersentsprechend aufgeklärt sein sollten über ihre ADHS, damit sie eventuelle Schwierigkeiten ein bisschen besser einordnen können. Weil sonst passiert einfach irgendwann das, was passiert muss, dass sie das nämlich auf sich persönlich, also dass sie davon ausgehen, dass sie als Person das Problem sind, dass sie dumm sind, blöd sind, dass keiner sie mag und wie auch immer. Also sie suchen ja nach einer Erklärung dafür, was sie da so jeden Tag erleben. Deswegen finde ich da einfach die Aufklärung ganz, ganz wichtig. Und dann kann man natürlich auch Gefühlsregulationstechniken besprechen, dass man immer wieder auch zur Selbstreflexion so ein bisschen den Anschubs gibt, ne? Also auch außerhalb von Verabredungen, dass man guckt, Mensch, wie geht's dir eigentlich gerade? Du wirkst auf mich so ein bisschen angespannt, ne? Dass die Kinder in diese Selbstwahrnehmung weiter reinkommen, was sie dann natürlich auch auf soziale Situationen mit so ein bisschen transferieren können.
Okay.
Werbung. Diese Folge wird von meinem Zuhause-Verlag, dem Belz Verlag, unterstützt. Ein Verlag, der das Thema Neurodivergenz besonders in den letzten Jahren sehr verstärkt in seinem Sortiment berücksichtigt. Und eines der Bücher möchte ich euch heute einmal vorstellen. Und zwar Die Welt der Frauen und Mädchen mit ADHS. Warum sie so besonders sind und was sie stark macht. Geschrieben wurde dieses Buch von Christine Kahl, Ismene Dietrich, Christa Könkes und Swantje Matthijs. Und es ist eines der wenigen Bücher auf dem Markt, die sich vor allem eben der weiblichen Perspektive von oder auf ADHS widmen. Die ersten Kapitel sind darum auch sehr, sehr ehrlich und nicht immer nur rosig. Sie zeigen ziemlich eindrucksvoll, was so eine jahrzehntelange verpasste Diagnostik mit unerkannten ADHSlerinnen machen kann. Das ist sicherlich nicht bequem, aber für alle, die sich darin bereits wiederfinden, eine wichtige Stimme und ein Gesehenwerden und gleichzeitig auch Worte, die gut abholen können, wenn man eben noch gar keine Diagnose hat und noch auf der Suche ist nach einer Erklärung für bestimmte Verhaltensweisen an einem selbst. Im Verlauf des Buches werden dann aber auch konkrete und stärkende Impulse mit auf den Weg gegeben und eine durchweg zuversichtliche Perspektive geschaffen. Und dieses Buch ist ein ganz wichtiges Puzzlestück bei der Aufklärung weiblicher Neurodivergenz, für die auch ich mich ja regelmäßig einsetze. Und darum durfte es hier zu Recht eine Empfehlung sein. Alle Infos findet ihr in den Shownotes. Und nun viel Spaß mit der Folge. Werbung Ende.
Also gerade sowas, ne, ein weiteres Mal Eltern neurodivergenter Kinder, ne, begleiten ein bisschen enger, begleiten ein bisschen länger. Es braucht vielleicht den ein oder anderen Impuls, ein bisschen mehr vorstrukturieren, wie du das gesagt hast, um diese Situationen eben schon mal per se in der Basis ein bisschen stressfreier zu halten, ne, damit das Kind mit bestmöglichen Ressourcen in diese Situation geht. Eine Sache, über die ich sehr gerne sprechen möchte, weil das tatsächlich etwas ist, das ich in einer gewissen Tendenz beobachte, ist die, ich sag mal, Neigung oder die Möglichkeit, dass das eigene neurodivergente Kind so ein bisschen Hang dazu hat, an etwas holprige SpielpartnerInnen zu geraten, sagen wir es mal so. Also sich FreundInnen zu suchen, die vielleicht am Ende doch gar nicht so gut tun oder wo wir von außen wirklich sagen, ob das jetzt so eine Verbindung ist, die ich so richtig gut finde. Bis zu einem gewissen Punkt, klar, müssen wir da unseren Kindern das Feld ein bisschen überlassen. Ne? Sie haben Recht darauf, eigene Freundschaften zu formen und zu finden und sind auch ein anderer Charakter als wir Menschen, bei denen ich sagen würde, das wäre jetzt nicht meine Wellenlänge, können ganz wunderbar mit meinem Kind interagieren, aber es gibt ja wirklich auch Dynamiken, die nicht mehr so gesund sind. Und ich beobachte, um mal ein Beispiel zu nennen, tatsächlich erstaunlich oft in Schule, dass autistische Kinder dazu neigen, sich sehr bestimmende, auch ungut bestimmende, ich sag mal in Anführungsstrichen herrische, FreundInnen zu suchen, die sie manipulieren, also das kann ich richtig beobachten, die wirklich sehr viel bestimmen, ne? Also über das neurodivergente Kind. Ich weiß nicht warum, vielleicht kennst du diese Dynamik oder kannst Ähnliches berichten, aber das ist wirklich eine Verbindung, die ich ganz, ganz oft beobachte, dass sich eben autistische Kinder solche Kindercharaktere als Freundschaft suchen, schon dann irgendwann auch merken, irgendwie fühlt sich das doch nicht so gut an, aber dann da auch sich überhaupt nicht mehr distanzieren können, da überhaupt nicht rauskommen. Ist das was du kennst oder ist das einfach eine zufällige Beobachtung meinerseits?
Nee, es ist mir schon bekannt. Ich habe es mir bisher ehrlich gesagt so erklärt. Ich bin da jetzt aber nicht so tief drin, sage ich jetzt mal. Vielleicht gibt es dafür noch andere Erklärungsansätze. So wie ich mir das bisher über das, was ich speziell auch über Autismus weiß, wie ich mir das jetzt erklärt habe, ist, dass autistische Kinder eben sehr viel Struktur im Außen brauchen. Und wenn ich jetzt natürlich eine Spielverabredung habe, wo ich als autistisches Kind irgendwie ja jetzt das Ruder übernehmen soll, dann kann das sein, dass ich in dieser Unstrukturiertheit quasi ins Schlingern komme. Und dann kann es natürlich sein, dass ich besser zurechtkomme, wenn da jemand ist, der mir eine Struktur vorgibt, der sagt, so, jetzt spielen wir aber Fußball und jetzt gehen wir aber rein und spielen Lego. So habe ich mir das bisher erklärt. Ich habe das tatsächlich auch schon beobachten können.
Ich habe dann auch manchmal überlegt, also autistische Kinder haben ja auch so ein gewisses Grundinteresse an Menschen, die mit so sehr klaren und deutlichen Signalen nach vorne gehen, ne? Und diese Kinder, die vielleicht eher so in diese Anführerinnen und Anführerrollen gehen, bieten ganz oft sehr klare Signale. Wir machen jetzt das. Hey, das finde ich blöd. So geht's nicht. Die senden erstmal sehr klare Signale, was ja irgendwie auch einerseits spannend ist, weil man daran gut lernen kann, ne? Gerade wenn man da irgendwie so ein Entwicklungsfeld hat. Und weil ich da auch nicht so viel überlegen muss, ne? Da gibt's klare Ansagen, klare Emotionen. Ich merke aber, wie gesagt, meist ist es so, dass es dann irgendwann so einen Moment gibt, wo das kippt und dann kommen diese Kinder da schlecht aus diesen Verbindungen wieder raus. Da merke ich auch als Lehrkraft, stoße ich so ein bisschen an meine Grenzen. Was ich dann oft mache, ist eher Verbindungen zu stärken. Also nicht zu sagen, bitte halt dich dafür. Ja, wenn dir das nicht gut tut oder sich nicht gut anfühlt, dann spiel doch vielleicht nicht in der Pause mit der Person. Das funktioniert oft nicht so gut. Was besser funktioniert, ist quasi die positive Zuwendung zu anderen Kindern, wo ich sage, nur das wäre doch eine Verbindung sozusagen. Also quasi eher das andere zu stärken, was vielleicht etwas, ja, förderlicher ist oder sich vielleicht auch besser anfühlt. Das ist momentan so meine Strategie, aus sowas rauszukommen. Aber ich merke ganz oft eine große Überforderung bei Kindern, wenn die dann merken, will ich eigentlich gar nicht mehr, aber jetzt weiß ich nicht mehr, wie ich hier rauskomme. Genau, da wäre so mein Ansatz ist dann immer, dann schauen wir doch mal, mit wem verbringst du denn richtig gerne Zeit oder wo ist es eigentlich immer schön, wenn ihr in der Pause spielt und das dann eher zu stärken und auch als Lehrkraft dann, das ist überhaupt so mein Tipp, die Klassendynamiken gut im Blick zu haben, ne? Und frühzeitig zu reagieren, wenn dann jemand anfängt, da zu isolieren oder erste Mobbing-Dynamiken sich da eben zeigen, dann ist es wirklich unsere Aufgabe, uns auch die Kinder zu schnappen, die gerne andere Kinder so für sich einnehmen, ne? Und es gibt ja Studien, die zeigen, dass neurodivergente Kinder in einem deutlich höheren Maße von Mobbing betroffen sind als neurotypische Kinder. Manchmal auch in der anderen Position sind, aber viel, viel häufiger. Und das ist echt nicht so im Blick, eher diese isolierten Rollen bekommen, irgendwie ins Ausgeraten und so. Ist das was du in den Familienkontexten mitbekommst?
Ja, durchaus. Also ich kann es aus meiner eigenen Biografie und ich habe das auch schon öfter in Elterntrainings mitbekommen, beide Varianten. Ne? Also einmal die Mobbing-Opfer, aber eben auch die Täterrolle. Also das gibt so beide Varianten davon. Und häufiger, genauso wie du sagst, ist es eben die Opferrolle. Und das ist natürlich, sie wirken eben oft auf andere strange. So, andere Kinder können das nicht gut greifen. Dann sind eben Kinder mit ADHS speziell nochmal auch verwundbarer für negatives Feedback. Sie springen oft impulsivitätsbedingt einfach auch sehr schnell auf Provokationen an, sind emotional also sehr einfach zu aktivieren, was natürlich dann in so eine ganz blöde Dynamik reinfällt, also reinführen kann, weil sie natürlich das, was andere damit bezwecken wollen mit dem Ärgern, das liefern unsere Kinder aber auch super ab. Ne? Also sie geben dann auch noch dieses Feedback, was die anderen gerne sehen wollen würden. Und das ist natürlich dann so was, was langfristig auch zu immer mehr Verunsicherung führt, dass die Kinder dann immer unsicherer werden in sozialen Kontakten und immer stranger wirken. Also so war das zumindest bei mir. Ich hatte auch ein wahnsinniges Problem, in Gruppen zum Beispiel reinzufinden. Da hat man, finde ich, also habe ich bei mir auch ganz besonders diese Hirnreifungsverzögerung bemerkt, die wir eben bei der ADHS haben, wo man ja eben weiß, dass man 30% mindestens abziehen sollte vom echten Alter, um das wirkliche sozial-emotionale Reifealter zu ermitteln. Ja, und das merkt man als Betroffener selbst und die anderen merken es auch, dass da irgendwas nicht passt. So, und dementsprechend ist es dann, ja, ist der Weg in diese Mobbing-Opferrolle leider nicht so weit.
Welche Möglichkeiten haben Eltern dann?
Also ich würde, wenn da der Verdacht besteht, dass da Mobbing im Raum steht, würde ich sofort, also ich würde gar nicht lange abwarten und das wochenlang beobachten und gucken, ob sich alle wieder einkriegen. Ich würde wirklich frühzeitig die Lehrkräfte mit ins Boot holen. Manche Schulen haben ja auch so Mobbing-Interventionsteams. Vielleicht hat man sowas an der Schule, dass man möglichst versucht, die Situation so früh wie möglich aufzulösen, dass da von Lehrerseite auch sehr viel Aufmerksamkeit dann hinwandert, um vielleicht Kinder erstmal räumlich zu trennen, also vielleicht komische Sitzecken, sag ich mal, erstmal auseinanderzunehmen, dass da auch dieses unterschwellige Piesacken dann erstmal vermieden wird, verhindert wird. Weil vieles ist einfach auch so, dass wir das natürlich auch als Eltern oder auch als Lehrkräfte gar nicht immer mitkriegen, was da so unterm Radar noch alles gemacht wird. Gerade jetzt in Zeiten von Handy, Klassenchats und so weiter, das kriegen wir dann kaum noch mit. Ne? Also viele Eltern haben da gar keinen Überblick, in welchen Gruppen die Kinder sind und was sich da teilweise so abspielt, ist schon heftig. Also auf mehreren Ebenen sollten wir da auf jeden Fall sehr aufmerksam sein. Und eventuell, wenn es zu stark ausgeprägt ist und das Kind da wirklich schon Schaden genommen hat, dann natürlich auch nicht scheuen, therapeutische, psychiatrische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Wobei, brauchen wir uns nichts vormachen. Das ist gerade irgendwie deutschlandweit sehr, sehr schwierig, da kurzfristig, sag ich jetzt mal, irgendwo unterzukommen.
Eine Möglichkeit, wenn man wirklich einfach vielleicht auch ein paar kurze Impulse braucht, ist die Nummer gegen Kummer. Die werden wir auf jeden Fall nochmal in die Shownotes packen, die einfach hilft, wo einfach als jugendliche Person man selber auch anrufen kann und sich Hilfe holen kann, einfach jemanden hat, der zuhört, denn das ist beim Mobbing ja ganz, ganz wichtig, dass sich die betroffenen Kinder und Jugendlichen trauen, das anzusprechen. Deswegen, wenn sich euer Kind anvertraut, dann ist auch eine ganz wichtige Reaktion, das ganz doll positiv zu stärken, ne? Zu sagen, vielen, vielen Dank, dass du mir das erzählt hast, jetzt können wir was machen, weil das, was es ja ganz oft auch dann so langwierig macht und so lange unentdeckt lässt, ist, dass das lange unterm Radar läuft, weil die Kinder sich nicht trauen, das zu sagen. Also da auch im Vorfeld, selbst wenn noch gar nichts gerade ist, immer stärken. Hey, wenn du ein Problem hast, kannst du immer zu mir kommen oder zu deiner einen guten Freundin oder eben zur Lehrkraft. Das ist so das eine. Also da würde ich dann auch mal super zurückmelden. Hey, danke, ne, dass du mir das anvertraut hast. Total gut. Du bist jetzt damit nicht mehr alleine. Und der zweite Impuls, den ich da auch immer noch wichtig finde, ist Kindern zu zeigen, das, was da gesagt wird, das ist nicht richtig. Das ist eine Meinung von irgendjemandem, aber das ist nicht die Realität. Denn ich glaube, das kennst du wahrscheinlich auch noch. Viele neurodivergente Kinder haben immer so dieses Grundgefühl von, na, ich bin irgendwie ein bisschen anders, ich bin irgendwie ein bisschen komisch. Selbst mit Diagnose ist es gar nicht so einfach, das so rauszubekommen. Und wenn dann jemand kommt und genau in diese Kerbe einen Spruch drückt, dann passiert nämlich nicht ein, das kann mich gar nicht erreichen, weil ich weiß ja, dass es nicht stimmt, sondern da gibt es eine gewisse Gefahr, eher zu denken, ja, ist ja so, stimmt ja total. Deswegen merken auch gerade neurodivergente Kinder eine ganze Weile lang nicht, dass sie da eigentlich schon in so einer Dynamik drinstecken und dass das, was ihnen passiert, nicht in Ordnung ist. Und darum dann schnell das Signal, ey, das, was da was da gesagt wird, das stimmt nicht. Was man dir entgegenbringt, ist nicht fair und ist nicht in Ordnung. Und daran müssen wir jetzt was tun. Und ich möchte jetzt unbedingt Lehrkräfte ermutigen, ganz frühzeitig zu reagieren. Denn ich glaube, und das muss ich wirklich ehrlich so ansprechen, die große Schwachstelle sitzt in Schule. Weil wir Lehrkräfte ganz oft gar nicht wissen, was wir machen sollen. Ich weiß, dass manche Lehrkräfte auch wirklich sagen, ich guck's mir lieber erstmal eine Weile an, einfach manchmal, weil ich auch nicht weiß, was ich tun soll. Und da lieber reagieren und vielleicht noch nicht die perfekte Lösung haben, als gar nicht zu reagieren. Sowohl das tätige Kind als auch das Kind in der Opferrolle braucht ganz schnell das Signal, ich sehe das.
Ja, auf jeden Fall.
Das läuft nicht, ne? Genau. Mhm. Und ich möchte ermutigen, stresst euch nicht mit der perfekten Reaktion auf sowas. Das ist dann Schritt 2, 3, dass wir dann in Ruhe vielleicht auch noch mit anderen Kolleginnen mal überlegen, hey, was kann man denn jetzt hier machen? Sich dann irgendwie vielleicht auch nochmal Rat suchen irgendwo. Aber auf jeden Fall reagieren. Hey, ich nehme das wahr. Und sowas dulde ich hier nicht. Das ist nicht in Ordnung. Ich möchte das in meinem Klassenzimmer nicht. Damit alle das Signal haben, das läuft hier nicht mehr unter dem Radar. Und das nimmt schon, das ist so ein wichtiger Schritt für alle Beteiligten. Egal, wie ich es nun genau formuliere, was danach kommt, erstmal reagieren. Vielleicht kann ich mir auch die Kinder einzeln schnappen und sagen, mir ist da was aufgefallen, dann möchte ich mal mit dir drüber sprechen. Ich nehme das wahr und ich muss ehrlich sagen, ich finde das nicht gut. Das gefällt mir überhaupt nicht. Aber ich möchte ganz gern wissen, wie es dazu kommt, zum Beispiel, ne, um mal so einen Fuß in der Tür zu haben. Und je früher ich das mache, umso besser. Weil wenn sich das erstmal gestrudelt hat, dann da irgendwie Lösungen zu finden und gerechte Wege, sowas aufzudröseln, das wird immer, immer schwieriger. Und was ist, ne, mit dem Selbstbild der Kinder macht es auch klar. Deswegen ganz klare Motivation dazu, reagieren. Es kommt nicht auf die perfekte Reaktion an, sondern darauf, dass ihr reagiert. Ich habe eine Behauptung gelesen, die würde ich dir gerne in diesem Kontext noch präsentieren und mal gucken, was sie mit dir macht.
Okay.
Wenn wir im Kontext Schule und bei den PädagogInnen sind, viele Lehrkräfte unterstützen und verstärken Mobbing-Dynamiken.
Ja, durchaus.
Genau.
Also es gibt sehr wertvolle Dinge, die Lehrkräfte tun können, um diese Dynamiken zu unterbrechen. Und es gibt aber auch Handlungen, die Lehrkräfte ausführen können, die diese Dynamik massiv noch zusätzlich befeuern. Gerade neurodivergente Kinder, da ist es ja oft so, dass sie, naja, ich muss jetzt gucken, dass ich die richtigen Worte finde, weil nicht, dass das irgendwo anstößt. Also wir reagieren eben stärker auf Reize von außen. Das ist eben so.
Ja.
So. Und manchmal ist es eben so, dass wenn Kinder, die neurodivergent sind, dass sie, wenn sie geärgert werden, dann springen sie darauf auch oft deutlich schneller an. Ich meine, es ist gerechtfertigt, darauf anzuspringen, wenn man geärgert wird, ne? Aber die Reaktionen darauf können oft heftiger ausfallen als bei neurotypischen Kindern. Und es gibt natürlich dann Lehrkräfte, die sagen, ja, Mann, ne, nimm das mal nicht so ernst, du weißt doch, das hat er nicht so gemeint. Ne? Also die dann das eben nicht validieren und nicht sagen, ja, ich sehe, das hat dich verletzt. Denn das hat es. Ne? Das muss die Lehrkraft auch nicht nachvollziehen können. Wenn das Kind sagt, das hat mich verletzt oder der hat mich gehauen, das tat mir weh, dann ist das die Wahrheit dieses Kindes. Ne? Und da haben die dann als Außenstehende nicht, sind wir nicht in der Position, das bewerten zu dürfen, ob wir das angemessen finden, diese Reaktion oder nicht, sondern erstmal müssen wir es ernst nehmen. So, und da erfahren sie aber dann oft eben, dass sie nicht ernst genommen werden damit und dass da auch dann ein gewisser Täterschutz einfach stattfindet. Und ja, das ist zumindest sowas, was ich mal mitbekommen habe.
Ja, das ist tatsächlich auch ein Thema, das ich ganz wichtig finde, ne? Sich da zu reflektieren, auch wenn es manchmal unbequem ist. Das möchte ich nicht absprechen, aber sich zu reflektieren und weiterzuentwickeln ist eben Arbeit und hängt manchmal mit so unbequemen Dingen zusammen, ist aber unglaublich wichtig. Eine weitere Sache, die ich da oft beobachte, ist, dass wir auch ganz gerne Türöffner sind für so Ausgrenzungen und negatives Feedback. Weil, und das wissen wir aus verschiedensten Studien, dass Kinder, also neurodivergente Kinder, viel, viel mehr negatives Feedback bekommen. Ne? Das heißt, auch wir Lehrkräfte sind da wichtige Vorbilder. Und wenn wir ständig in diesem, jetzt sei doch mal kurz still, oh, nicht du schon wieder. Ich übertreibe das jetzt ein bisschen, ne? Aber sowas passiert schon. ein Stück weit Verständnis dafür, denn Ableitungsverhalten kann wirklich sehr anstrengend in der Begleitung sein. Das wissen wir alle und es kostet uns viel Wissen, viel Haltung, viel Veränderung, um Kindern einen Kontext zu schaffen, in dem dieses Ableitungsverhalten einen guten Platz findet. Das ist ein Prozess. Hört dazu gerne die Grundlagenfolge. Da sprechen wir so ein bisschen darüber, was man in Schule tun kann, damit es leichter ist. Wir sind einfach, das ist erwiesen, schneller bei diesen Kindern mit solchen Kommentaren. Und wenn wir das schon machen, dann ist das die absolute Einladung für alle anderen. Naja, also wenn Frau Nichts ja da vorne steht und irgendwie solche Kommentare raushaut, die müssen gar nicht tief gehen und gar nicht auf den ersten Blick unglaublich dramatisch daherkommen. Aber manchmal macht es dann auch die Masse und schon hat dieses Kind diesen Scheinwerfer und alle anderen Kinder die Legitimation, das auch zu tun. Ne? Also sich da auch gut zu reflektieren, bin ich da vielleicht schon in so einer kleinen Schimpfschleife drin, ne? Sich daraus zu holen, hilft auch ganz gut. Ich würde nochmal zusammenfassen, was wir jetzt hier so im Freundschaftskontext und dann manchmal eben auch auf der anderen Seite im Mobbingkontext besprochen haben. Neurodivergente Kinder haben andere Bedürfnisse, was Freundschaften angeht. Vor allen Dingen ist hier wichtig Qualität vor Quantität. Es geht nicht darum, in was weiß ich wie vielen Gruppen tollste Sozialgefüge zu haben, sondern vor allen Dingen 1, 2 verlässliche PartnerInnen an der Seite können ganz, ganz, ganz viel Sozialakku auffüllen, vielleicht sogar den gesamten. Es ist das gute Recht dieses Kindes auch zu sagen, ich möchte eigentlich gar nicht so viele Verabredungen. Und es ist dann eher an uns Eltern, da auch ein bisschen mitzugehen und das nicht zu sehr zu forcieren, da keinen Druck aufzubauen. Wir können gut unterstützen, wenn es um das Freundschaftsthema geht, zum Beispiel für so erste Anbahnungen, die vielleicht eben nicht zu Hause stattfinden, sondern auf dem Spielplatz, beim Eisessen, im Tierpark und die auch zeitlich vielleicht mal zu begrenzen, sich daran zu tasten. Und wenn wir das Gefühl haben, unser Kind leidet, weil es den Anschluss nicht findet oder weil es vielleicht wirklich bewusst ausgegrenzt wird, dann schnell reagieren, klares Signal an die Kinder, hey, das stimmt nicht, was da gesagt wird, super, dass du es mir erzählt hast, schnell zu den Lehrkräften, schnell an einem Strang ziehen und Lehrkräfte unbedingt auch schnell reagieren. Die richtige Reaktion ist erstmal eine Reaktion. Das ist so das Wichtige. Möchtest du noch was hinzufügen?
Genau, ich würde gerne nämlich noch sagen, zu dieser, was du eben noch angesprochen hattest, dass Lehrkräfte manchmal Türöffner sind. Wir haben nämlich bei ADHS eine doppelt belastende Situation für das Kind, denn dann es ist halt so, wenn wir als ADHSler Stress empfinden und den empfinden wir einfach dadurch, durch diese unzähligen negativen Kommentare, die wir immer wieder hören, also steter Tropfen höhlt den Stein. Man hat es ja untersucht, dass neurodivergente Kinder bis zum 12. Geburtstag, um die 20.000 negative Kommentare mehr zu hören bekommen. Also da gehört dann auch das Augenrollen der Lehrkraft dazu, ne? Oder ja, diese ganzen Feinheiten, die ihnen nicht entgehen, das verursacht einfach langfristig Stress und dadurch fühlen wir uns auch einsam. Also wir merken immer, okay, ich bin anders, ich passe nicht rein, mit mir ist irgendwas nicht richtig. Und das doppelt Schlimme daran ist einfach, dass Stress an sich ADHS-Symptomatiken noch deutlich verstärken kann. Das heißt, sie sind so gefangen in diesem Teufelskreis aus, ja, vielleicht wirklich vergesslichem, fahrigen Verhalten und bieten dann natürlich so richtig schön dann noch Angriffsflächen. Ne? Also ich sage jetzt nicht, dass das irgendwie, um Gottes Willen, verdient ist, ganz im Gegenteil, aber andere haben dann eben noch mehr, wo sie raufgehen können. Und das dreht sich richtig in so eine Abwärtsspirale rein. Deswegen ist da einfach dieses frühe Eingreifen extrem wichtig.
Und ich hoffe, jetzt hören hier ganz viele PädagogInnen, ganz viele Lehrkräfte zu und sagen, ah, das ist vielleicht ein Punkt, wo ich noch mal ein bisschen überdenke, wie ich mich da so verhalte. Dazu kann ich nur einladen, ich mache da auch noch nicht immer alles richtig und darum ist es ganz wichtig, regelmäßig zu überlegen, bin ich da in irgendwelchen Schleifen, die vielleicht nicht so gut sind, unterstütze ich das? Und falls ja, dann sich wirklich mal den nächsten Tag ganz bewusst das Gegenteil vorzunehmen. Ganz bewusst zu sagen, ich gehe heute raus aus dieser Schimpfschleife und heute gucke ich ganz explizit nur auf das, was dieses Kind gut macht, was dem Kind gelingt. Und da sind ganz, ganz viele Momente, in denen wir was beobachten werden und seien die auch am Anfang erstmal sehr viele kleine Momente und da dann zurückzumelden, das hilft auch dem eigenen Mindset extrem. Kann ich sehr empfehlen, mache ich regelmäßig und das hilft wirklich. Jetzt würde ich gerne zum Schluss einen positiven Ausblick setzen. Jetzt haben wir schon gesagt, na, es kann so kleine Stolpersteinchen in neurodivergenten Freundschaften geben. Es gibt aber bestimmt auch die andere Seite. Warum kann es denn ganz toll sein, ein neurodivergentes Kind seinen Freund oder seine Freundin nennen zu dürfen?
Weil es nie langweilig wird, würde ich mal sagen. Ne? Also sie sind eben einfach sehr begeisterungsfähig. Das ist einfach so. Ne? Das ist eben die andere Seite der Medaille der Impulsivität. Wir sind in der Regel schon recht, ich sage extra in der Regel, weil das trifft sicherlich wieder nicht auf alle zu.
Nein,
wir sind schon,
wir
sind schon sehr kreativ, wir haben tolle Ideen. Wir sind eben durch diese Begeisterungsfähigkeit auch gerne mal für den Spaß zu haben, für irgendwelche lustigen, spontanen Aktionen. Also eigentlich, finde ich, sollte jeder Mensch einen Freund aus dem Spektrum oder ja mit Neurodivergenz, egal welcher, haben, weil diese Kinder einfach eine unfassbare Bereicherung sind.
Hm. Absolut. Ja. Ich würde die Ehrlichkeit hinzufügen.
Absolut,
das ist was,
klar.
Spannenderweise, was jetzt im Erwachsenenalter ein Thema wird, wo wir gerade so in unserer Generation ja sehr auf ehrliches Feedback, ne? Nicht gemein, sondern ehrliches Feedback und uns darüber freuen und wo das einen ganz großen Wert bekommt. Und das finde ich in so einer Verbindung auch immer ganz, ganz wertvoll. Und ich hoffe, mit diesen positiven Gedanken können wir euch jetzt aus dieser Folge entlassen. Melanie, ich danke dir für die mutmachenden Worte, für den sehr umfassenden Überblick über das, was neurodivergente Freundschaften so mit sich bringen, was wir als Eltern machen können. Da waren jetzt sehr konkrete Dinge dabei. Ich verlinke in den Shownotes auch nochmal so ein, zwei Artikel, natürlich auch wieder deine Arbeit. Da dürfen gerne, gerne ganz viele Leute hinfinden. Du machst es ganz, ganz toll.
Vielen Dank.
Und wenn ihr diese Inhalte hier schätzt und auch meine Arbeit unterstützen wollt, dann dürft ihr diesen Podcast gerne abonnieren und auch bewerten. Wir waren gerade bei der Ehrlichkeit, natürlich dürft ihr es ehrlich bewerten. Ich freue mich immer über Feedback. Ich hoffe, damit seid ihr jetzt erstmal gut an Aufgaben ausgestattet und wir hören uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin. Und zu guter Letzt natürlich noch ein herzliches Dankeschön an Jakob Jentsch und Voice Art Productions für die Bearbeitung und die Produktion dieser Folge.
Ein Kopf voll Gott. Was neurodivergente Kinder brauchen und wie wir sie stärken können.
Ein Kopf voll Gold.